Starten ist immer meine Panik, dass ich das vergesse, aber es läuft. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen zur allerersten Folge von Gesund oder Krank. Ich freue mich riesig, dass es losgeht und ich direkt mit einem absoluten Highlight starten darf. Herzlich willkommen zum Finale der ersten Staffel von Gesund oder Krank und ich bin sehr dankbar, dass mein heutiger Gast sich hierfür zugeschaltet hat.
Aber im Ayurveda ist es eben so, wenn wir dieses verstehen, dass was in der Natur passiert, passiert in uns. Wir sehen in der Natur letztendlich unterschiedliche biologische Regelkräfte, ne? Sogenannte Doshas nennen wir das, Bioenergien. Ja, wir haben das Feurige, also die Sonne zum Beispiel, die Hitze, das nennen wir auf Sanskrit Pitta. Wir haben das Luftige, das Dynamische, das ist die Luft, die sich bewegt und das nennen wir Vata. Und wir haben das Erdige, das Strukturelle, ja, und das ist das Kapha-Dosha. Und letztendlich geht der Ayurveda davon aus, dass diese drei großen Grundprinzipien, Vata, Pitta und Kapha, ja, also Vata, das luftige, das dynamische Prinzip, Pitta, das feurige, das Transformationsprinzip und Kapha, das erdige, das Strukturprinzip. Das ist sozusagen die Essenz unseres Seins. Und wir alle haben diese Doshas in uns. So wie wir Kapha, das Erdige, draußen sehen, wenn wir barfuß auf der Erde laufen, Vata, das Luftige, wenn der Wind durch unsere Haare streicht, Pitta durch die Wärme der Sonne wahrnehmen, haben wir diese Doshas auch in uns. Und zwar alle haben alle. Und jetzt müssen wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sagen, Moment, wir sind ja trotzdem nicht alle gleich. Ja, wir sehen unterschiedlich aus. Verdauungsunterschiedlich schnell, ne? Wir denken alle unterschiedlich und so weiter. Und da kommt eben die Komponente hinein, dass der Ayurveda sagt, wir haben diese Doshas in uns, aber alle in einer unterschiedlichen Ausprägung. Ja? Das bedeutet, wenn wir diese drei Doshas mal sehen mit den Farben Blau, Rot und Gelb, ja, dann hast du alle drei Farben in dir. Vielleicht bist du aber ein bisschen der rötlichere Typ, also dass bei dir sozusagen der Pinsel noch mal ein bisschen länger im Rot war und reingemischt wurde und bei mir vielleicht ein bisschen mehr das Blau. Ja. Und das ist das, was wir ja bei uns mehr so als Charakteristika ansehen, ne? Oder häufig auch als Genetik. Ne? Mhm. Wir tragen das Gleiche in uns, wir tragen plus minus den gleichen Gensatz in uns, aber trotzdem sind bei dem einen die Augen halt blau und beim anderen grün und der eine ist vom Temperament her eher sehr entspannt und der andere reagiert vielleicht ein bisschen feuriger. Mhm. Ja? Und das gibt uns im Ayurveda einfach ein wahnsinniges Erklärungsmodell, weil wir darüber für uns verstehen können, bin ich eher so der luftige, schnelle, kreative, begeisterungsfähige Typ? Ja, bin ich eher der feurige, sehr zielgerichtete Machertyp? Bin ich eher der erdige, umsorgende, sehr routineliebende Typ? Ja, und das ist so spannend, weil wir müssen gar nicht so viel Ahnung von Ayurveda haben, um hier schon so einen inneren Impuls zu haben und uns vielleicht dem einen oder anderen, ne, da so mehr hingezogen zu fühlen, weil wir uns ja doch alle ein bisschen kennen selber. Mhm. Aber ebenso diese Vorstellung, dass das nicht nur ist, wie schlägt mein Herz, wie funktioniert die Pumpe, wie ist das mechanisch, sondern im Ayurveda geht man ja auch davon aus, ne, dass wir eben Energiebahnen im Körper haben und da Prana, unsere Lebensenergie, durchläuft. Also es sagt uns auch ganz viel über diese Vitalität. Und das ist natürlich für alle, die da neu reinkommen, erstmal so eine Art Umdenken auch. Ne? So,
total.
Geht's hier eigentlich?
Es gibt einen Satz, den ich im Vorfeld gelesen habe, der mich für Ayurveda begeistert hat, weil das auch mein Thema ist. Und zwar, das Hauptanliegen des Ayurveda ist Prävention. Und ich glaube, ich habe es in deinem Buch gelesen oder von dir gehört. Du sagst, die wichtigste Therapie ist das Vermeiden der Ursache. Das hat mein Herz hüpfen lassen, weil das sowas Schönes ist und natürlich auch ein bisschen provokant. Die wichtigste Therapie ist das Vermeiden der Ursache. Aber das ist so ein tolles Grundprinzip. Und was ich auch sehr spannend an Ayurveda finde, ist, dass Ayurveda, so wie ich es verstanden habe, die Prävention in den Fokus stellt, aber gleichzeitig um die Heilung bemüht ist. Also dass beides im Blick ist und das finde ich so wichtig. Das fehlt aus meiner Sicht in unserer westlichen Welt noch hier und da, dass man den Fokus auch auf Prävention legt. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, und dazu passt, was ich auch von dir gelesen habe. Du sagst, es gibt keine Trennung zwischen Körper und Psyche. Körperliche Symptome haben ein psychisches Äquivalent und umgekehrt. Also, dass alles miteinander zusammenhängt, das finde ich sehr eindrücklich von dir erklärt. Du hast es am eigenen Körper sozusagen auch erfahren Und arbeitest ja jetzt auch schon viel mit TeilnehmerInnen, die ja wahrscheinlich auch ihre Symptome mitbringen. Was du gerade noch gesagt hast, dass die Schuppenflechte dir etwas mitteilen wollte. So. Und das habe ich auch noch nie vorher gehört. Eigentlich logisch, aber dass Symptome kommunizieren. Also das finde ich total spannend. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, dass diese Symptome, die das kann ja auch Migräne sein, das kann eine Angst sein, das, wie du gerade schon sagtest, Magen-Darm-Beschwerden, wahrscheinlich auch im Herz-Kreislauf-System, wenn da Symptome auftreten, dass die mit uns kommunizieren?
Ja, das ist genau das, was unsere Psyche versucht über die Symptome. Ganz oft, weil wir auf die Gefühle zum Beispiel, die meistens als erstes da sind, oder auch auf die Gedanken, die das schon ankündigen, nicht gehört haben. Und der nächste Schritt ist dann eben, uns wirklich das spüren zu lassen, in Anführungszeichen, also uns eine irgendeine Form von Schmerz oder Symptom zu machen, um uns darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, grob gesagt, wenn du hier zuhörst und hast es mit einem Symptom zu tun, wo du auf der medizinischen Ebene nicht weiterkommst, wo die Ärztinnen und Ärzte dir keine Ursache auf der medizinischen Ebene liefern können oder auch keine Behandlung, dann ist die Chance gut, dass das ein psychisches Alarmsignal ist und dass du über die psychische Ebene da viele Informationen bekommen kannst und vielleicht sogar die Lösung finden kannst und das Symptom auflösen kannst, wenn du da hinguckst.
Oder da kann man sich dann auf jeden Fall drauf einlassen. Das finde ich total wichtig, dass das vielleicht auch nochmal kommuniziert wird, dass man solche negativen Gefühle in Anführungsstrichen, die man eher loswerden möchte, los wird, indem man sie durchlebt. So, das ist sehr spannend. Zur Hypnose möchte ich dich gleich auch noch befragen. Aber vorher möchte ich noch was anderes ansprechen. Du hast gesagt, dass uns die Symptome geschickt werden, wenn wir auf die Gefühle nicht hören und wenn wir auf die Gedanken nicht hören, die dem Ganzen voranstehen. Und du hast jetzt ganz kürzlich auch über die apokalyptischen Gedanken gesprochen und geschrieben. Mhm. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz erwähnen, denn dann ist das ist etwas, wo wirklich jeder noch mal drauf gucken könnte, was die apokalyptischen Gedanken sind und da vielleicht auch schon anzusetzen oder sich selber zu beobachten. Ich habe gehört, dass man das natürlich auch über mehrere Wochen beobachten kann. Was sind denn apokalyptische Gedanken und wie kann ich die nutzen für mich?
Ja, apokalyptische Gedanken, so nenne ich das, sind die Gedanken, die wir so als Vorboten von einer Krankheit haben. Das haben wir in der Psychosomatik ganz oft und das ist ein Konzept, was ich entwickelt habe, wo ich mit meinen 1:1 Klientinnen immer daran arbeite, diese Gedanken zu finden und zu erkennen. Und wenn wir das schaffen, diese Gedanken gehen nämlich oft zeitlich dem Symptom voraus. Zum Beispiel bei einer Migräne kann das sehr hilfreich sein, oder auch bei anderen Erkrankungen, wo man es mit so Schüben zu tun hat oder mit so einem unberechenbaren Eintreten der Symptome. Da kann das sehr, sehr hilfreich sein. Ich selber hatte sehr lange damit zu kämpfen, dass ich sehr oft erkältet war, dass ich immer auch dachte, ich hätte ein schlechtes Immunsystem und auch immer versucht habe, das über irgendwelche Aufbaukuren zu verbessern und ganz oft beim Arzt war und da keine Hilfe gefunden habe. Und als ich das irgendwann mit Hilfe von Hypnose herausgefunden habe und in diesem ganzen Prozess, den ich dadurch laufen habe, dass es Gedanken gibt, die mir das ankündigen, war das für mich der absolute Gamechanger, weil ich seitdem, natürlich werde ich immer noch krank, ich habe eine kleine Tochter, ich habe ständig, haben wir hier irgendwas, das ist klar, aber lange nicht mehr so oft wie vorher. Und ich werde viel schneller wieder gesund. Und das führe ich auf die apokalyptischen Gedanken zurück, weil ich einfach sehr früh merke, wenn mein Immunsystem leidet oder wenn ich in einen Zustand komme, wo es sozusagen bergab geht mit meinem Immunsystem. Mhm. Und das kann man auf viele andere Erkrankungen eben auch anwenden. Und bei mir sind das solche Gedanken, wie zum Beispiel, ich kann nicht mehr oder, oh mein Gott, die nächsten Wochen sind so voll, die nächsten Tage sind so voll. Das sind meine apokalyptischen Gedanken. Mhm. Wenn ich merke und ich spüre dann auch direkt so einen Druck in mir und so ein, mir ist alles zu viel und zu voll. Mhm. Und wenn ich das merke und das auch ernst nehme und dann wirklich hingehe und mir die nächsten Tage freischaufel, manchmal geht das ja nicht sofort, aber mir wenigstens das nächste Wochenende oder das übernächste freischaufel, dann werde ich meistens nicht krank.
An welche Funktion
Hat denn der Beckenboden jeweils, also wir haben jetzt gerade schon gehört, er schließt im Grunde den Bauchraum nach unten ab. Das heißt, er hat ja auch irgendwas mit den Organen wahrscheinlich zu tun.
Die Hauptfunktion des Beckenbodens ist das Stützen und das Tragen von den Bauchorganen. Bei der Frau ist das im Wesentlichen die Blase, Gebärmutter, der Darm. Bei den Männern fällt dann die Gebärmutter weg. Aber das ist eine wesentliche Funktion und vor allem in der Schwangerschaft kommt das eben noch mehr zum Tragen, weil die Gebärmutter ja deutlich an Gewicht zunimmt. Und dann muss der Beckenboden einfach auch noch mehr arbeiten. Das ist so die Hauptfunktion. Was oft so das Eingängigste ist, ist die Funktion des Schließens, dass eben die Körperöffnungen verschlossen werden, dass man kontinent ist, das kennen die meisten oder verbinden die meisten mit dem Beckenboden und merken dann eben auch, wenn etwas nicht mit dem Beckenboden in Ordnung ist, dann kann es zur Inkontinenz kommen. Also Schließfunktion ist eine wichtige Funktion, aber auch das Hinauslassen. Der Beckenboden muss sich genauso gut entspannen können beim Wasserlassen, beim Stuhlgang. Und hat auch noch die Funktion bei der sexuellen Stimulation, das Hineinlassen und Umschließen. Und was auch gar nicht so bekannt ist, ist, dass der Beckenboden die untere Wirbelsäule stützt. Also er hat eine wesentliche Funktion auch bei der Körperhaltung, da er eng vernetzt ist mit der Bauch- und Rückenmuskulatur und der Beinmuskulatur. Also ohne den Beckenboden hätten wir gar keine aufrechte Körperhaltung. Das würde gar nicht funktionieren.
Indem quasi die Rückenmuskulatur versucht auszugleichen, was der untrainierte Beckenboden versäumt. Also ist es auch quasi für Rückenschmerzpatienten oder ja, untrainierte Rücken eine gute Idee, den Beckenboden mitzutrainieren?
Absolut. Also ich finde, man sollte generell immer ganzheitlich an das Thema rangehen und gerade wenn man jetzt schon länger unter zum Beispiel unspezifischen Rückenschmerzen leidet, schon viel gemacht hat, Rückenübungen gemacht hat und einfach nicht draufkommt, was die Ursache sein kann und auch kein Arzt oder Physiotherapeut weiterhelfen kann, dann kann es durchaus sein, dass man den Beckenboden trainieren sollte, da eben diese Vernetzung stattfindet. Und wenn der Beckenboden geschwächt ist, wie du sagst, übernehmen andere Muskelgruppen die Aufgabe, weil das Hirn feststellt, okay, ich kann den Beckenboden nicht nutzen, deshalb brauche ich andere Mechanismen, deshalb muss der Rücken ein bisschen mehr arbeiten, um das auszugleichen. Und dann bekommen wir zum Beispiel Rückenschmerzen oder auch Nackenschmerzen und dadurch entstehende Kopfschmerzen. Das kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass man ein Beckenbodenthema hat, dass man den Beckenboden besser trainieren sollte. Kann sein, muss natürlich nicht. Es gibt ja da tausend verschiedene Ursachen, die dazu führen können, dass man im Nacken verspannt ist. Oft ist es ja ein Körperhaltungsthema und der Beckenboden spielt einfach auch sehr auf die Körperhaltung ein. Also das hängt letztendlich alles zusammen. Deshalb würde ich immer auch den Beckenboden betrachten, wenn ich irgendwelche muskulären Probleme habe.
Und zu dieser Zeit war mein Podcast sogar erst in der Planung. Aber ich wusste, wenn es losgeht, dann möchte ich ihn unbedingt dabei haben. Und er ist ein Vorbild für Jung und Alt, was Gesundheit, Fitness, Durchhaltevermögen und Spaß am Leben angeht. Er ist eine Inspiration, das eigene Leben bewusst und dankbar zu gestalten und auch im Alter aktiv zu bleiben. Ganz herzlich willkommen, Markus Malle. Was ist denn überhaupt Ninja-Sport?
Also das kommt aus dem Japanischen, also den Ninja, den Krieger, den kennt man jetzt, aber das hat jetzt nichts mit Kriegsführung zu tun, sondern einfach eher mit der Beweglichkeit und mit dem Körpergefühl und so weiter. Das Ding ist immer, solange es körperlich geht. Also weil das darf man eben nicht vergessen, dass auch in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, das erfordert einfach unglaublich viel. Also man muss einfach auch Schmerzen bereit sein, durch Schmerzen durchzugehen. Die Hände brennen, die Hände sind offen an manchen Trainingstagen und Muskeln schmerzen dann auch. Aber ich sage mal, solange der Körper das mitmacht, solange der Körper signalisiert, ja, ich bin da dabei, dann mache ich es auf jeden Fall, weil ich einfach einen riesen Spaß dran habe. Und was ein Geschenk für mich darüber hinaus noch ist, was ich ja nicht auf dem Plan hatte, dass Menschen dann zu mir kommen, wenn ich in Ninja-Hallen trainiere beispielsweise, die dann sagen, Mensch, Herr Mal, ich habe das gesehen und ich bin durch diese Sendung und durch das, dass ich das gesehen habe, bin ich wieder motiviert. Ich habe wieder mit dem Sport angefangen oder habe überhaupt mit dem Sport angefangen. Also wenn sowas gesagt wird, ist es einfach ein Riesengeschenk, dann noch als Zucker obendrauf sozusagen.
Markus, also ich möchte nochmal zusammenfassen. Man kann von dir so unendlich viel lernen. Du hast ein ganz gutes und ausgewogenes Maß aus meiner Sicht, ein gesundes und sehr aktives Leben zu führen. Du isst auch mal Schokolade und das Stück Fleisch, was dir gut schmeckt. Du verknüpfst ganz toll Bewegung und vielleicht auch mal beim Bäcker etwas Gehaltvolleres zu kaufen. Du bist sportlich aktiv, du kennst keine Ausreden. Wenn du unterwegs bist, dann hörst du auf deinen Körper und machst trotzdem mit deinem eigenen Gewicht Übungen. Du bist natürlich in einer großen Fernsehshow mittlerweile, wirst immer bekannter und dadurch natürlich auch zum größeren Vorbild. Du gehst damit sehr verantwortungsvoll und bewusst um und demütig dankbar. Also von dir kann man unendlich viel lernen, sich ganz viel abschauen. Und ich danke dir sehr, sehr, dass du heute mein Gast warst.
Da war ich ganz verlegen. Es war eine große Ehre, dass du mich angefragt hast und dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank dafür.
Ich habe noch als Abschluss ein Zitat von dir und du hast in einem Interview mal gesagt, Ninjas helfen einander. Das wäre mir ein persönliches Anliegen, nochmal mit der Welt zu teilen und ich fände das sehr, sehr schön, wenn dieser Spirit sich durch die gesamte Menschheit ziehen würde und man Menschen wie dich als Vorbild nehmen könnte.
Also bei der Ernährung geht es ja einfach darum, dass wir alle lebensnotwendigen Nährstoffe zuführen, also vor allem die, die wir nicht selber herstellen können. Einige können wir ja selber herstellen. Und dazu zählen einmal die Fette, die Eiweiße, also die Proteine und die Kohlenhydrate. Wobei bei den Kohlenhydraten ist es streng genommen so, dass wir die eigentlich schon selber herstellen können. Und dann sind das die Mikronährstoffe, also die Vitamine und die Mineralstoffe und die Spurenelemente. Die können wir alle nicht selber herstellen. Das heißt, die müssen wir über die Ernährung zuführen. Könnte man ja denken, gut, dann reicht es ja eigentlich auch, wenn ich irgendwelche Tabletten einnehme, in denen das dann alles enthalten ist. Und da ist es dann eben so, dass es auch noch die eigentlich die nicht essentiellen Nährstoffe gibt. Also die sind nicht offiziell als überlebensnotwendig gekennzeichnet. Aber ohne die werden wir trotzdem krank. Und das sind die sekundären Pflanzenstoffe und die Ballaststoffe.
Also nochmal zusammenfassend, es gehört zu einer gesunden Ernährung erstmal eine Ausgewogenheit dazu. Dann Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, Ballaststoffe natürlich, Mineralien, Spurenelemente, Vitamine. Und das klingt natürlich alles jetzt, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, wahnsinnig viel und unüberschaubar. Kann ich die gesunde Ernährung für Einsteiger irgendwie vereinfachen? Vielleicht, wenn ich mich jetzt aber noch nicht an Sprossenkerne, rote Beete ranwage, mir das alles noch zu fremd ist. Wie starte ich und wie komme ich quasi vom Leberwurstbrot zum Salat? Gibt's da Tipps und Tricks, wie ich das hinkriegen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade noch mal zu der Komplexität. Da sollte man gar nicht so eine Angst haben, dass man jetzt irgendwie ein Diplom braucht für Ernährung oder so, sondern eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man versucht, sich möglichst abwechslungsreich zu ernähren. Also man kann zum Beispiel eine Challenge machen, dass man sagt, ich probiere jetzt einfach mal innerhalb einer Woche irgendwie 20 verschiedene Gemüsesorten zu essen. Mhm. Ne? Und irgendwie so, dass man einfach mal eine Abwechslung auch kauft und auch im Supermarkt oder wo man einkauft, auf dem Markt oder so, auch wirklich bevor man bezahlen, einfach nochmal kurz guckt, habe ich jetzt wirklich viele verschiedene Sachen, habe ich viele Farben auch, also gerade beim Gemüse und Obst, ne, da spielen halt die Farben eine riesengroße Rolle, weil die dann für unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe stehen. Und wenn man probiert, am besten sogar innerhalb von einem Tag, aber vielleicht dann zumindest innerhalb von einer Woche, alle Farben des Regenbogens gegessen zu haben, dann kann man sich schon mal sicher sein, dass man alle wichtigen sekundären Pflanzenstoffe zugeführt hat. Wenn man dann doch mal Fertigprodukte kauft, es gibt ja auch teilweise wirklich ganz gute Sachen und die helfen natürlich auch im Alltag, einfach mal schnell was zuzubereiten, dann sollte man darauf achten, dass die Zutatenliste nicht allzu lang ist und vor allem, dass nicht so viele Zutaten mit drin sind, die man noch nie gehört hat, weil das zeigt dann einfach, gut, da sind irgendwelche Zusätze drin, die vielleicht nicht unbedingt die beste Wirkung auf den Körper haben, gerade auf die Darmgesundheit. Es gibt ja, ich glaube, insgesamt 400 Geschmacksverstärker, die oft verwendet werden und da sind verschiedene dabei, die oder auch Konservierungsmittel, die dann dazu führen, dass das Darmmikrobiom total leidet und das ist ganz entscheidend für unsere Gesundheit, deshalb es ist besser, man guckt eben, dass man eher so ursprünglichere Sachen nimmt und vor allem ballaststoffreich. Also ein guter Merksatz ist auch, wenn man auf die Zutatenliste guckt und einfach mal guckt, wie viel Kohlenhydrate und Ballaststoffe in einem Lebensmittel enthalten sind. Und da sollte das Verhältnis von Kohlenhydraten zu Ballaststoffen nicht größer als 5:1 sein. Wenn das größer ist, dann sollte ich nicht ganz so viel davon essen. Das heißt natürlich nicht, dass ich das nie kaufen darf, aber auf jeden Fall ist es dann nicht ganz so hochwertig.
Also nochmal, unser Unterbewusstsein ist eine Festplatte. Das heißt, unser Unterbewusstsein kann nicht entscheiden, ob die Gedanken, die wir abspeichern, gut sind für uns oder uns limitieren. Das ist das Erste. Bedeutet, wenn ich als Sportler gegen dich antreten dürfte im Tennis und ich hätte letztes Jahr gegen dich verloren und ich würde mich gedanklich damit beschäftigen, oh Mist, ich habe gegen Katharina verloren, keine Ahnung, ob ich das diesmal schaffe und so weiter, dann würde meine sportliche Leistungsfähigkeit wahrscheinlich nicht so entspannt sein, wie sie sein müsste, um ein gutes Spiel zu spielen. Das heißt, mein Unterbewusstsein sagt jetzt nicht zu mir, Frank, also den Gedanken speichern wir jetzt mal nicht ab, weil der tut dir nicht gut. Das kann das Unterbewusstsein nicht. Unser Unterbewusstsein ist 20.000 Mal schneller wie unser Bewusstsein und möchte uns helfen. Denn Denken kostet Energie und wenn der Körper kann, möchte er Energieverschwendung vermeiden. Also sehr rationell, könnte unsere Wirtschaft auch was davon haben. Nein, Spaß. Bedeutet, dass wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, was unbewusst abgespeichert ist und leider manchmal nicht seit gestern schon, sondern seit vorgestern oder ein paar Jahren, dann wird es auch schwer, das anzufassen. Und deswegen dieses Zitat aus dem Talmud auch sehr, sehr wertvoll, einfach für sich wirklich bewusst mal drüber nachzudenken, was für Gedanken habe ich, auch mal bewusst wahrzunehmen, welche Worte spreche ich, so wie ich vorhin das Wort eigentlich verwendet habe und plötzlich erschrocken bin, weil in Seminaren mag ich dieses Wort eigentlich gar nicht und reagiere völlig allergisch und jetzt habe ich es selber verwendet. Aber wenn ich es schon mal merke, dass ich es verwende, dann kann ich es ja zurücknehmen beziehungsweise anders framen. Das heißt, ich sollte auf meine Gedanken achten, auf meine Worte und meine Handlungen, denn das sind die Dinge, die ich auch wirklich, wenn ich mir bewusst Zeit nehme, reflektieren kann und daraus resultiert dann auch eine Antwort. Also ein bisschen. Wenn wir aber versuchen, negative Emotionen zu deckeln, dann sieht das so aus, als wenn wir versuchen, mit aller Kraft so einen Beachball unter die Wasseroberfläche zu drücken. Mhm. Und solange wir gesund und kräftig sind, funktioniert das. Aber in dem Moment, wo wir schwach werden oder müde werden, poppt dieser Beachball raus, schießt aus dem Wasser raus. Und so würde das mit negativen Emotionen auch passieren. Die würden uns um die Ohren fliegen. Das heißt, dieses bewusste Hinschauen auf die Gedanken, das bewusste Hinschauen auf die Emotionen ist eine Einladung, rauszufinden, wie bin ich unterwegs und was möchten mir diese Gedanken und Emotionen sagen, die nur Gedanken und Emotionen sind, solange wir nicht mit ihnen verheiratet sind. Also solange wir nicht Teil dieser Gedanken sind oder Teil dieser Emotionen sind.
Ich glaube, dass uns das um die Ohren fliegt, das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, ne? Weil man mal sagt, nee, das sage ich jetzt nicht oder das lasse ich jetzt mal oder das ist jetzt auch nicht so schlimm und irgendwann macht es Krabums. Das kennt, glaube ich, jeder. Also das lohnt sich in den seltensten Fällen. Das heißt, was du sagst, ist total wichtig, dass man auch die negativen oder die sich nicht so gut anfühlenden Emotionen trotzdem fühlen.
Und das dritte Buch wird sein Dr. Happy, energetischer Morgen und entspannter Abend, wo es darum geht, dass wir den Tag anders starten. Und das hat meinem Seelenleben gut getan. Deswegen kann ich das kurz aufgreifen. Dieser energetische Morgen kam von wundervollen Frauen wie dir, Katharina, die mir gesagt haben, dass so diese ersten 10 Minuten morgens, bevor das Haus wach wird, ihre 10 Minuten sind. Also wo sie sich ihre Tasse Kaffee, Tasse Tee eingießen, da ist noch kein Kind wach, kein Mann wach, kein Job da, kein E-Mail. Das ist ihre Zeit. Und das habe ich für mich ich mache das eine halbe Stunde bis Stunde jeden Morgen, immer so in 5 bis 10 Minuten Blöcken, entweder was lesen, meditieren, Stretching, gymnastische Übungen. Und das passiert alles, bevor die Morgentoilette passiert, ne? Also bevor ich dusche und mich für den Tag fertig mache. Das ist meine Zeit.
Genau, wir haben jetzt gehört, das Thema Körperverständnis und das Thema Gesundheitsprävention ist im Grunde das, was dir wichtig ist. Und jetzt wäre meine Frage, warum genau ist dir denn Gesundheitsprävention so wichtig?
Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach heute so in die Gesellschaft schaut, ist es eigentlich wichtig für alle, also das Thema ist ja prinzipiell wichtig für alle, aber das ist auch eher so die Erfahrungswerte aus der Praxis, dass ich es wirklich schade fand, dass einfach so viele Patienten da sind, die selber etwas dagegen hätten tun können. Und, und das ist der Körper, der kann viel, der macht viel. Und bis mal Beschwerden auftauchen oder bis so gravierend, in Anführungsstrichen, ist ja auch immer unterschiedlich, aber dauert es ja auch seine Zeit. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man einfach jetzt, wenn man fit ist, wenn man sich gut fühlt, da auch was macht, wie zum Beispiel Altersvorsorge mache ich ja auch jetzt, dass ich später was davon habe. Es ist so schade, dass wenn es einem gut geht, man kennt das ja vielleicht selber, dass man ja dann nichts macht oder man geht ja auch nicht zum Arzt, wenn es einem gut geht, ist ja klar. Aber ich habe das Gefühl, dass immer erst irgendwie etwas passieren muss oder dass man irgendwie Beschwerden haben muss, dass man etwas für sich tut. Und das finde ich so schade. Und auch jetzt nochmal gerade Praxis und da geht es auch wirklich schon bei den jüngeren Patienten los. Ja. Auch so Erkrankungen wie Diabetes, solche Geschichten, wenn man wieder Körperverständnis geht oder auch da irgendwie viele Instabilitäten, gerade bei den jungen Mädels, was Knie betrifft und solche Sachen, das ist alles etwas, das man verhindern könnte, allem oder auch die Lunge. Wenn wir jetzt den ganzen Tag nur sitzen und oberflächlich atmen, das funktioniert ja alles automatisch, wird nur ein Bruchteil der Lunge benutzt. Und das finde ich auch so spannend. Das heißt, wenn wir uns bewegen, dann machen erst die anderen Abteile oder Abschnitte auf und dann wird viel mehr Blut zirkuliert natürlich und auch der Körper mit viel mehr Sauerstoff versorgt. Also das heißt auch präventiv so für die Lunge. Wir hatten da immer einen Dozenten, der das schön beschrieben hat. Das ist wie ein Zimmer, das man nicht lüftet. Dann setzt sich da mal gern Schimmel oder Sonstiges an. Das heißt, auch ein Zimmer muss gelüftet werden. Und so ist es bei der Lunge auch. Weil das gibt es sonst überall irgendwo Stellen, wo eben nicht zirkuliert oder belüftet werden. Und da haben es natürlich dann irgendwie Krankheitserreger einfacher, sich einzunisten und sich es da gemütlich zu machen.
Ja, ich habe jetzt so verstanden, dass du natürlich auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifst, wenn du mit den Menschen sprichst. Du hast schon so viel erlebt und gesehen. Du hörst genau zu und findest dann quasi heraus, wo das Limit im Kopf liegt und versuchst da im Grunde diesen Schritt hinüber zu ermöglichen. Das hat natürlich auch eine psychologische Komponente, die du da mit reinbringst. Und wie gehst du jetzt damit um? Sagen wir mal, die Klientin oder Patientin steigt aufs Fahrrad, versucht es irgendwie mit dem Gleichgewicht und scheitert. Was ist, gibt es da einen Tipp? Weil es ist ja richtig und wichtig, sowas auszuprobieren. Ja, da stimme ich dir total zu. Es kann ja auch schief gehen. Wir gehen davon aus, es klappt, aber
das ist ganz häufig die Frage, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, sich darauf vorzubereiten. Ich kann auch scheitern.
Ja.
Ja, also kein Mensch, der etwas lernt, kann es von Anfang an perfekt.
Genau.
Schauen wir uns Kinder an, wie Kinder Fahrradfahren lernen. Also heutzutage mit den Laufrädern muss ich sagen, meine ist mit 3 irgendwie echt ganz flott Fahrrad gefahren. Und trotzdem gibt es Unfälle, trotzdem gibt es Momente, in denen man es nicht schafft. Ja, und Kinder machen sich darüber nicht so viele Gedanken wie Menschen in Situationen, gerade in Situationen, wenn sie krank sind, wenn sie eben schon viel Scheitern erlebt haben. Ja. Und wenn sie erlebt haben, dass diese Krankheit sie total ausbremst, dann glauben sie nicht mehr dran, dass es gehen kann. Und dann versuchen sie es eben auch nicht. Und ich bereite die Menschen darauf vor, dass es sein kann, dass mal was passiert. Das kann sein, dass es nicht klappt von Anfang an. Und Ziel ist einfach, den Weg zu finden, wie es gehen kann. Also den Weg zu erkunden und immer wieder neue Möglichkeiten zu finden. Und ja, es kann auch mal was schief gehen.
Dann vielleicht auch wieder einen Schritt zurückzutreten und eine Stufe vorher anzufangen und den Mut nicht zu verlieren. Ne? Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ja. Und wenn ich mir aber dessen bewusst werde und es auf eine metakognitive Ebene bringe und mir das mal anschaue, geht es wirklich nicht oder könnte es vielleicht doch funktionieren? Und dann den Gedanken zulasse, ich glaube, ich schaffe das. und wachsen lasse, ja, ich schaffe das, dann hat sie uns tatsächlich in diesem Workshop live präsentiert, wie sie diese Treppenstufe geschafft cool. hat. Das waren also, ich glaube, 2 oder 3 Treppenstufen im Garten ohne Geländer und sie hat es geschafft. Und sowas macht mir wirklich Freude, sowas liebe ich, wenn ich sowas sehe. Und
ja, gab es tosenden Applaus?
Ja, natürlich. Ja. Und das ist es auch. Cool. Ja. Deswegen habe ich die Gruppe damals Erfolgserlebnisse genannt, weil ich wollte, dass auch die Erfolgserlebnisse gezeigt, geteilt und gefeiert werden. Ja, wir alle freuen uns, wenn andere dich auch loben dafür und dir dir Anerkennung zeigen, dass du es geschafft hast. Das tut auch unglaublich gut und dafür ist so eine Community natürlich auch unglaublich wichtig.
Solche Dinge wie, so banal klingende Dinge wie Alltagsplanung, wie wichtig denkst du, ist das für Gesundheit und was können wir mitgeben?
Das ist auch unheimlich individuell. Ich finde, es kann eine wahnsinnige Stütze sein für ganz, ganz viele, vor allen Dingen für diejenigen, die anfangen, sich über Gesundheit und ihre Sachen Gedanken zu machen, die eben vielleicht noch nicht so genau wissen, wo ist meine Schwachstelle, wie läuft das, dass man einfach so ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht Sicherheit hat, wie man eine Art Checkliste, wo man sich so im Kopf oder am Schreibtisch nochmal dran erinnern kann, ah, okay, so wollten wir es irgendwie heute machen und habe ich irgendwie auch nichts vergessen. Ne? Wir wissen alle, wir sind unheimlich routinierte Gewohnheitstiere und solange die Routine noch nicht drin ist, kann es ganz, ganz hilfreich sein. Und selbst mir hilft es unheimlich, wenn ich weiß, dass ganz viel ansteht oder mit Familie, Job, zu Hause, selber irgendwie so Termine, dass man da so ein bisschen sich die Übersicht behält. Also ich weiß, dass du, glaube ich, ein ganz großer Freund davon auch bist. Wie planst du das?
Wie hast du es gemerkt? Ich liebe Pläne. Ich liebe Pläne und Planung. Und wenn man Kinder bekommt, weiß man, alle Pläne taugen nichts. Ja, aber auch danke. Ja, aber auch das ist ja etwas, was man lernen kann. Aber nein, du hast schon recht. Also ich bin schon ein sehr bewusster Mensch und schaue, dass der Tag irgendwie funktioniert. Aber du hast auch wieder wichtige Sachen gesagt. Wir haben alle, ich glaube, wir würden niemals einen Menschen treffen, der sagt, ja, mein Alltag, der ist jetzt nicht so anstrengend. Also jeder hat heutzutage einen total herausfordernden und anspruchsvollen Alltag. Das heißt, jeder von allen, alle ZuhörerInnen können den Alltag einfach mal bewusst durchgehen. Und es gibt so ganz, ganz einfache Sachen, die vielleicht mega nerven am Anfang, aber atmen. Also das.
Oh, super.
Ich erwische mich ganz oft, dass ich denke, okay, schnell, schnell, schnell. Okay, oder du atmest und machst dabei weiter, ja. Und allein das bringt schon eine Entspannung, ja. Und das bringt schon den Cortisolspiegel ein bisschen runter, Adrenalin ein bisschen runter. Also man kann so viel banale Dinge tun, die vielleicht nervig klingen, aber einfach mal ausprobieren und kurz Augen schließen, in den Bauch atmen, also ganz kurze Breaks einbauen. Und was du gesagt hast, ist, dass man sich Reminder stellt oder hinklebt, solange diese Routinen noch nicht drin sind. Und du hast gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und diese Gewohnheiten, die ihr euch aneignet mit Augen zu, atmen oder eine Runde, keine Ahnung, um den Schreibtisch sprinten, die werden genauso Gewohnheit wie Chipstüte und Schokolade.
Und wir schaffen es einfach ohne Mikronährstoffe nicht. Dennoch, auch hier, nicht jeder alles.
Ja.
Und die Mikronährstoffaufnahme und eben unser zweites Gehirn, und da gibt es so viele Studien, und das kommt jetzt ja auch mit unseren Viruserkrankungen auch im Winter immer wieder, ist natürlich unser Mikrobiom. Ein gesundes Mikrobiom ist die absolute Voraussetzung für unsere Gesundheit, weil da ganz viel eben verarbeitet wird, weil da viel Mist irgendwie drin ist, weil es die Leber belasten kann, weil es unsere Psyche belasten kann, weil es unser Immunsystem da irgendwie drin sitzt. Also ich weiß nicht, was ich noch alles sagen soll, aber
wahnsinnig wichtig, ja.
Ja, das ist einfach unendlich wichtig. Und wenn man was tun möchte, dann ist das sicherlich vom Körperlichen, es ist der einfachste und trotzdem extrem effektive Weg, etwas für sich zu tun.
Ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass Immunsystem und Nervensystem und Riesenteil der Gesundheit im Darm sitzt, das kommt ja jetzt so langsam in der Gesellschaft an. Und ich freue mich immer darüber, wenn sich Menschen dafür interessieren und da sich auch informieren. Und das kann man zum Beispiel bei dir ja super machen. Und einfach da wirklich gucken und lesen und verstehen, was da geht. Ja, da geht so viel.
Ich möchte ganz kurz noch euch auch den Hinweis geben, dass auch wenn ihr Arzneimittel nehmen müsst, einfach ganz viel zusätzlich noch geht, weil auch da der Körper zum Teil verarmt an gewissen anderen Substanzen. Dieses Wissen liegt bei den ApothekerInnen. Fragt, was ihr noch tun könnt. Wenn ihr Sachen dauerhaft einnehmen müsst, dann wirklich, das ist eure Verantwortung, auch nochmal zu fragen. Klar haben wir eine Beratungspflicht in der Apotheke und der kommen wir gerne nach, aber nicht immer, also manchmal fällt auch was durchs Raster durch, also fragt doch einfach, was kann ich denn zusätzlich tun?
Danke dafür, sehr, sehr wichtig und total richtig. Nicht nur diese Prävention, sondern eben auch, wenn man krank ist, was wir eben ja schon mal angerissen hatten, hier nochmal vertieft, dass eben gewisse Dinge gekappt werden, Prozesse eben gestoppt werden und dadurch aber andere Produkte, die wir vielleicht eben brauchen, auch nicht mehr entstehen, die ich dann dem Körper helfend zur Verfügung stellen kann.
Ja, gibt's Klassiker? Gibt's irgendwas, was wir, also natürlich gibt's die.
Ja, wer fällt dir zuerst ein?
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich was, das empfehle ich immer dazu oder das würde ich so gerne, dass die Menschen das wissen?
Also für mich steht eigentlich ganz vorne das Coenzym Q10 bei den Statinen an.
Ja.
Das ist wirklich also maßgeblich eindrücklich, weil Statine ganz, ganz viel Nebenwirkungen haben, die man oftmals gar nicht so wahrnimmt. Und damit kann man schon ganz viel abfangen.
Ja. Ja, super. Also das gehört eigentlich zu jedem Statin. Und zwar vielleicht ganz kurz nochmal erklärt, Statine, das sind Mittel, die im Grunde die Blutfettwerte senken, also die Cholesterinspiegel im Blut senken, um ja erstmal Herzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen, aber natürlich auch im Grunde ein gesundes Herz-Kreislauf-System zu erhalten. Nehmen ganz, ganz viele Menschen, muss im Übrigen für alle, die zuhören und es noch nicht machen, abends genommen werden. Und warum? Weil nachts die körpereigene Cholesterinsynthese am höchsten ist und da das Mittel auch am besten wirken kann, weil es natürlich in dieser Synthese wirkt. Ja, das vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Und dann verarmt der Körper an Coenzym Q10. Das ist auch in diesem Mechanismus begründet. Und das müsst ihr leider einfach dann, wenn ihr es nehmen müsst, dazu nehmen. Sonst geht es euch auch nicht besser. Also das sind so ja kleine Tipps und Kniffe. Und wer zum Beispiel jetzt auch über viele, viele Jahre Protonenpumpenhämmer, das sind die klassischen Säureblocker im Magen, sowas wie Omeprazol, Pantoprazol, nehmen muss. Es gibt tatsächlich leider auch Patienten, die das lange nehmen müssen. Es gibt aber auch Patienten, die das lange nehmen wollen. Ist dann eigentlich auch egal, warum man es nimmt, aber wird euch auch irgendwann B12 fehlen. Also
ja, du lachst. Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
Ja, also das sind so Kleinigkeiten, ja, und da kann man einfach dann auch viel machen. Also fragt danach und ja, wir freuen uns über solche Fragen.
Und der Nein-Baustein, das ist der, für was bin ich eben nicht verantwortlich und was sind nicht meine Aufgaben.
Ja.
Und der erste, ich sag mal, der erste Trick ist im Prinzip, dass man sich halt bewusst macht, dass es überhaupt diesen Nein-Baustein gibt, weil der steht ganz sicher in keiner Stellenbeschreibung drin.
Nein, Baustein. Nein, auf keinen Fall.
Ja. Ja, vielleicht eben auch im privaten Bereich. Ne? Also wie möchte ich eigentlich sein? Was macht mich aus? Was sind so meine Stärken? Und da gehört ganz viel Ruhe und Entspannung und Bewusstmachen von Stresssituationen und Stressoren. Hm.
Ja, du hattest jetzt gesagt, Burnout-Prävention ist ein sehr beliebtes Seminar, was gebucht wird. Und es leitet so ein bisschen über in dieses Thema, denn wir haben jetzt viel von Stress gesprochen. Ich bin der Meinung, dass Stress eine Vorstufe von Burnout ist. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht ganz alleine auf dieser Welt mit dieser Meinung. Und wollen wir kurz darüber sprechen, was Burnout ist? Also es ist ein Begriff, der seit einigen Jahren, würde ich sagen, in aller Munde ist. Es geht viel um Burnout, Burnout-Prävention. Derjenige ist im Burnout, er muss jetzt irgendwie in eine Klinik. Was ist genau Burnout oder können wir das überhaupt sagen, was das genau ist?
Mhm. Also Burnout, wie du sagst, ist nicht klassifiziert. Ja?
Ja.
Also es gibt es nicht im ICD-10. Ja? Man kann das, also ein Burnout ist im Prinzip, wenn am Ende vom Tunnel kein Licht mehr ist.
Ja?
Also dann sind Leute im Burnout und sagen so, und da sind alle Funktionen werden ausgeschalten. Deswegen sind diese Leute eben auch nicht mehr leistungsfähig und können vielleicht auch eben gar nicht mehr aufstehen in der Früh und brauchen dann wirklich dringend, dringend Hilfe, damit sie eben da rauskommen. Besonders, weil sowas wie Depression dann fast eine Begleiterscheinung davon ist. Aber ich darf differenzieren, ist es denn noch in meinem privaten Feld? Kann das mein privates Feld überhaupt auffangen? Ja? Mhm. Oder belaste ich mein privates Feld am Schluss dann so sehr, dass die dann auch in diese Dauerschleife kommen oder dann anfangen zum Beispiel zu beurteilen? Ne? Also wenn dann die beste Freundin dann sagt, ja, aber mach das doch so und so. Ja?
Ja.
Also das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das heißt, ich darf ganz genau überlegen, okay, woher hole ich mir denn diese Unterstützung? Einmal aus dem privaten Feld, wenn es geht. Und wenn ich dann aber sage, naja, das geht jetzt einfach zu weit, ich bekomme da zu wenig Feedback, ich kann da zu wenig mit anfangen, dann, also besonders wenn es eben Richtung Burnout geht, ne, also weiß ich, können wir gerne auch noch so ein paar Hinweise geben, was ein Burnout überhaupt ist oder welche Symptome da sind, dann schon zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich da mal krank schreiben. Oder hol mir dann eben mal eine Überweisung zu einem Psychologen, um das einfach mal rauszulassen. Und auch da haben sehr viele Leute immer noch Probleme mit. Ne? Wenn ich zum Psychologen gehe, bin ich dann verrückt. Also dieser Glaubenssatz ist halt immer noch da.
Ja.
Und dann halt auch zu schauen, dass man zum Beispiel so eine, da spreche ich jetzt mit der Expertin, dass ich halt nicht einfach mir irgendwelche lustigen Sachen aus der Apotheke hole. Ja.
Ja.
Oder mir irgendwie was verschreiben lasse, sondern dass ich das Ganze nachhaltig angehe.
Ja.
Ein lieber Freund von mir, der ist zu seinem Psychiater auch immer gegangen, hat dann seine Pillen sich verschreiben lassen, aber hat grundsätzlich nichts dagegen gemacht, gegen die Depression damals. Mhm. Das ist dann halt schwierig. Ne? Also ich darf das Ganze ganzheitlich sehen und dann genau gucken, wen brauche ich für was, damit es mir eben jetzt besser geht.
Ja.
Das private Umfeld nicht zu sehr belasten, ganz wichtig.
War von mir nicht geplant, nochmal Werbung dafür zu machen, aber du hast es gerade angesprochen und es ist wirklich auch sehr sinnvoll. Wenn man nicht zum Arzt direkt gehen möchte, vielleicht schämt man sich, vielleicht kriegt man keinen Termin, vielleicht hat man keine Zeit, aber in Apotheken gibt es ganz viele Kunden, die Mittel zur Stressbewältigung kaufen. Und es hat einen Grund, warum in Deutschland bestimmte Sachen, das nennt sich apothekenpflichtig sind. Das heißt, man darf sie sich nicht einfach greifen und bezahlen und wieder rauslaufen, sondern man muss mit einem Experten vorher sprechen. Und das wird von vielen als unangenehm wahrgenommen. Und wir kriegen auch wirklich viel Gegenwind, dass wir jetzt da irgendjemanden belehren wollen. Ist gar nicht unsere Absicht. Ja, wir wollen helfen, wir wollen beraten. Und da kann man wirklich die Apotheke seines Vertrauens aufsuchen. Die Leute dort kennen sich aus, ja, und hören zu, haben manchmal sogar auch etwas mehr Zeit als der Arzt. Nicht immer, kommt auf die Apotheke drauf an. Aber dort einfach mal ansprechen. Das ist auch eine gute Idee. Also dort kann man entweder schon mal ein paar Tipps kriegen oder auch einfach vielleicht nochmal einen Hinweis, wo im Umfeld man sich hinwenden kann. Also nicht scheuen, Apotheker sind auch an die Schweigepflicht gebunden, das heißt, wenn man dort irgendwas ausschüttet, das verlässt die Apotheke nicht.
Gemacht. Und bin dann eigentlich wieder nach Hause gekommen in mein altes Umfeld und bin eigentlich sofort wieder rückfällig geworden, habe genauso weiter gemacht wie vorher.
Mhm.
Aber dann später war es dann so, also da war ich einfach auch mit meinem ganzen Konsum schon so weit, also mir ging es wirklich richtig dreckig. Also ich habe extrem viel konsumiert, verschiedene Drogen. Ich hatte halt aber auch sehr, sehr psychische Probleme. Also ich habe wirklich so eine anfängliche drogeninduzierte Psychose war das dann eigentlich schon. Mit leichten Wahnvorstellungen, aber sehr viel Paranoia. Also mir ging es richtig, richtig kacke. Und da haben halt meine Eltern dann wieder versucht zu sagen, hey, bitte lass dir doch helfen. Und da war ich dann einfach auch so schwach und habe gesagt, ich muss das jetzt machen, weil ich habe auch keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Am Anfang war es so, ich bin in verschiedene Selbsthilfegruppen auch gegangen.
Mhm.
Das hat mir auch geholfen. Das ist auch gut, weil es einfach auch andere Leute sind, die schon die gleiche Geschichte vielleicht hinter sich haben, mit denen man sich auf einem ganz anderen Level auch unterhalten kann. Und die dich halt einfach verstehen.
Ja, verstehen, beurteilen und das Ganze nachfühlen können. Das finde ich auch, also bilde ich mir ein, dass das sehr wichtig ist, dass man weiß, wie sich das anfühlt. Also man
definitiv.
Kann ja, man kann bestimmt viel theoretisches Wissen besitzen, aber mit jemandem zu sprechen, der dich auch ohne diese Worte versteht und ohne Erklärung, mhm. das ist bestimmt sehr wichtig.
Dass ich wirklich, dass ja die Karten einfach auf den Tisch lege und ja. Dadurch hat sich bei mir ganz, ganz viel befreit. Und ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, wie du schon gesagt hast, auch ganz viele eben aus meinem, aus dem Unternehmen, die das dann auch gesehen haben. Also ich habe eigentlich überhaupt keine negatives Feedback bekommen bisher, sondern eigentlich nur positives Feedback. Und das ist natürlich auch eine super Erfahrung und bestärkt einen natürlich auch darin, einfach auch in, also das kann man auch übertragen auf ganz viele andere Situationen, für jemanden, der vielleicht noch Probleme hat, damit sich wirklich auch so zu zeigen, wie er ist. Also letztendlich geht es eigentlich immer darum, wenn du dich einfach authentisch zeigst, mit all deinen Ecken und Kanten, dann kannst du eigentlich nur positive Erfahrungen machen. Und ein paar Leute wird es immer geben, die dich vielleicht dann nicht so cool finden, aber ich glaube, damit muss man auch leben.
Und da kommen wir zu einem ganz großen Thema, was ich unbedingt ansprechen möchte, denn du hast es selber auch in deiner Rede erwähnt, Verantwortung. Und zwar möchte ich dich nochmal fragen, obwohl ich die Antwort kenne, aber ich möchte so gerne, dass du es nochmal selber sagst, wer ist verantwortlich für dieses Leid, was... Das können wir ruhig verallgemeinern, es ist eine allgemeingültige Antwort, ich bin ganz sicher. Wer ist verantwortlich für das eigene Leid? Mhm.
Ja, also immer man selber natürlich. Also,
ja, das sagst du so einfach, natürlich. Mhm. Das ist vielen gar nicht klar. Also,
das stimmt, ja. Das stimmt, das war mir auch selber sehr, sehr lange nicht klar. Natürlich, also ich finde, man darf es auch noch mal ein bisschen relativieren. Also es gibt natürlich Menschen oder Umstände, die einen natürlich eher, also die nicht so günstig waren, bestimmte Lebensumstände, bestimmte Erfahrungen, die natürlich einen dann eher in vielleicht eine Krankheit oder was auch immer treiben können. Aber wichtig ist halt, sich immer bewusst zu machen, dass man selber, also wenn ich jetzt mal von meinem Fall spreche, dass man selber diese Entscheidung ja irgendwann getroffen hat. Also ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, die Drogen zu nehmen. Ich hätte ja auch ein anderes Ventil suchen können. Für mich
bin da sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich solchen Menschen begegne, so wie dir auch und vielen, vielen anderen. Ich finde das immer toll. Aber ich glaube, das ist manchmal fast unausweichlich, weil wenn man ähnliche Interessen hat, dann läuft man sich automatisch auch irgendwann über den Weg.
Ne? Ist auch meine Erfahrung auf jeden Fall. Und gerne an sich selber zu arbeiten, das ist ja auch etwas, also das macht erstmal unheimlich viel Spaß und man merkt ja dann auch, ne, wie sich Dinge verändern im Leben oder zum Positiven wenden. Also es lohnt sich, können wir allen ZuhörerInnen nur empfehlen, auch in diese Richtung mal sich ja schlau zu machen.
Ja, die Welt mit Kinderaugen sehen, ja.
Das macht wirklich viel Spaß. Und wenn wir jetzt das Lächeln mal auf die körperliche Ebene bringen, was passiert denn körperlich, wenn wir lächeln? Kannst du uns da ein paar Infos zu geben?
Ja, klar. Also das ist ja eigentlich ein physikalischer Prozess. Ja, das heißt, unser Gehirn, wenn wir lächeln, das ist erstmal ein Ausdruck der Freude, in erster Linie immer. Ja. Und dann passiert Folgendes, dass gewisse Muskeln werden aktiviert. Und hauptsächlich, das sind über 40 Muskeln, aber zwei Muskeln übernehmen die Hauptarbeit. Das ist der sogenannte Mundrillenmuskel, das ist der Musculus zygomaticus major, also dieser hier. Der wird auch Muskel der Freude genannt, ja, weil er arbeitet. Und zum anderen ist es der Musculus orbicularis oculi, das ist der Augenringmuskel, den erkennt man an seinen Krähenfüßen, ist bei mir sehr schön ausgeprägt. Und daran erkennt man auch, ob jemand ehrlich oder nicht ehrlich lächelt. Ja, also heute mit Lügendetektoren und heute, wenn Bilder gemacht werden, viel in der Forschung, was Gestiken und Mimiken betrifft, wird da ganz stark drauf geachtet. Man kann anhand von Muskeln, also du machst viele Dinge bewusst und viele Dinge unbewusst. Mhm. Und jemand, der heute sich da ein bisschen auskennt, kann sehr viel lesen in deinem Gesicht. Und man weiß es ja, du weißt selber vielleicht, du triffst irgendjemanden, der ist beruflich vielleicht für dich gar nicht so unwichtig. Und der macht irgendeinen schrägen Witz und man lacht oder lächelt. Ja. Und das ist alles so gequält. Und man merkt das selber auch manchmal, dass es, das kommt nicht von innen, sondern das ist was Aufgesetztes.
Ja.
Das kann man auch erkennen von außen. Also das ist mal auf jeden Fall der physikalische Vorgang, der da passiert. Und dann passieren noch viele, viele andere Dinge natürlich. Willst du die gerne hören?
Auf jeden Fall.
Also in erster Linie passiert auch chemisch etwas. Mhm. Und zwar, sobald wir lächeln, entsteht ein wahrer Glückshormon-Cocktail. Und so. Also das heißt Endorphine, Serotonine, Dopamine. Und es gibt so ein Kuschelhormon, das kennen wir vom Sex und vom Stillen, das heißt Oxytocin wird gebildet. Und die Folge davon ist, und das ist was Tolles, da geht es nämlich schon in die Richtung Gesundheit, dass wir unheimlich viel Stress dadurch abbauen. Weil wir atmen automatisch mehr in den Bauch hinein. Das reduziert den Blutdruck. Das nimmt viel, viel Stress und baut den auch ab. Also das heißt, Lächeln in erster Linie tut nur Gutes, wenn es ehrlich gemeint ist. Das muss man, wie gesagt, immer dazu sagen. Also ein ehrliches Lächeln bewirkt unheimlich viel in deinem Körper.
Ja, sehr interessant. Das heißt, also erstmal können wir natürlich jetzt schon auf den Punkt bringen, Lächeln ist gesund. Ja, darüber freuen wir uns. Das ist super. Alle ZuhörerInnen, vielen Dank für dieses fantastische Staffelfinale. Und die neue Staffel, die zweite Staffel Gesund oder Krank, startet am 1. Februar 2023. Und ich freue mich, wenn ihr alle dann wieder mit dabei seid.